Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Anja Reinhardt im Studio einen schönen guten Abend. Mit einem zusätzlichen Feiertag verlängert sich die Zeit der Stille, als die man Weihnachten gerne bezeichnet, dieses Jahr um einen Tag, was vielleicht symptomatisch für ein Jahr ist, in dem vieles stillstand. Über Stille und Schweigen spreche ich später in dieser Sendung mit dem Schweizer Schriftsteller Lukas Bärfuß. Wir schauen außerdem heute zurück auf das Kunstjahr 2020, in dem es neben Defiziten und Schließungen auch viele Debatten gab. Für den Kunsthandel war 2020 auf den ersten Blick ein genauso schlechtes Jahr wie für die gesamte Wirtschaft. Die großen Messen wie die Art Basel wurden wegen der Pandemie abgesagt, Auktionen wurden ins Netz verlegt, was nur bedingt funktionierte. Und auch wenn sich Großbritannien und die EU nun endlich auf einen Brexit-Vertrag einigen konnten, wird dieser Schritt für den Kunsthandel Folgen haben. Was also ist in dieser Krise anders als in anderen Krisen? Damit hat sich Dirk Boll beschäftigt, beim Londoner Auktionshaus Christie's Präsident für unter anderem Europa und den Mittleren Osten, dessen Buch »Was ist diesmal anders?« gerade erschienen ist. Ich habe ihn heute Nachmittag gefragt, ob der gerade noch zustande gekommene Brexit-Deal eine gute Nachricht für den Kunsthandel ist.
Das ist definitiv eine gute Nachricht, denn die Import- und Exportvorgänge werden einfacher, rascher und vor allen Dingen günstiger durch diesen Deal. Es gibt ja ein Abkommen, gegenseitig keine Zölle zu erheben und besonders bevorzugt Einfuhr und Ausfuhr abzuwickeln. Und das hilft dem Kunstmarkt natürlich.
Trotzdem ist der Brexit für den Kunsthandel insgesamt ein Problem?
Ja, man weiß noch nicht wirklich, ob und wie groß das Problem durch den Brexit sein wird. Sicherlich wird der Kunsthandel mit einer höheren Kostenbasis operieren müssen, denn all diese extra Vorgänge müssen ja behandelt werden, Importe, Exporte etc. Es wird sich zeigen, inwiefern die British Art Market Federation erfolgreich sein wird, in ihrem Vorhaben die britische Regierung davon zu überzeugen, die Einfuhrumsatzsteuer auf Kunst aufzugeben. Das ist eine Steuer, die London seinerzeit unter dem Druck einer Brüsseler Richtlinie hat einführen müssen. Und am Ende der Frist zum niedrigst erlaubten Satz von 5% auch eingeführt hat. Andere große Umschlagplätze für Kunst wie New York oder Hongkong haben derartige Einfuhrumsatzsteuer allerdings nicht. Und wenn die Industrievertretung, der Verband hier tatsächlich Erfolg hätte und die Regierung würde diese 5% aufheben, wäre das natürlich ein Standortvorteil gegenüber konkurrierenden Orten innerhalb der EU.
Kann man eigentlich umreißen, um eigentlich das Thema des Jahres mal anzusprechen, welche Konsequenzen Corona für den Kunsthandel hat?
Ich würde denken, Corona hat die Menschen sehr viel aufmerksamer gemacht gegenüber ihren eigenen Verhaltensweisen, gegenüber dieser sozialen und gesellschaftlichen Komponente der Kunstmärkte und hat die Menschen sehr viel kritischer auf das schauen lassen, was da in den letzten 20 Jahren sich entwickelt hat. Diese Reisetätigkeit rund um den Globus, jede Woche wird irgendwo auf der Welt entweder eine Messe oder eine Biennale oder beides eröffnet oder findet eine Auktion statt. Das wird sich reduzieren. Ich würde denken, die kunstsammelnde Bevölkerung wird sich stärker auch wieder auf ihre eigenen Regionen konzentrieren und lokale Galerieszenen, regionales Kunstschaffen sich genauer anschauen. Und das ist ja eigentlich auch eine gute Entwicklung.
Sie befürworten ja sowas wie Online-Viewings, Vorbesichtigungen im Netz und auch Online-Auktionen. Und Sie sagen, dass im Grunde genommen die Entwicklung, die dieses Jahr vielleicht ein bisschen Fahrt aufgenommen hat durch die Pandemie, viel zu spät kam. Was könnte man da besser machen oder wie wird sich das auch entwickeln?
Der Markt hat in diesem Jahr Corona-bedingt einen Entwicklungsschub gesehen, den andere Industrien schon vor Jahren und teilweise Jahrzehnten gesehen haben. Das ist an sich etwas sehr Positives, denn wenn es einen Strukturwandel gibt, dann ist es besser, wenn man den gestaltet, als dass er über einen kommt. Wir haben das vor 20 Jahren in der Musikindustrie gesehen, wo man auch lange glaubte, dass der Mensch so viel Freude daran hat, tatsächlich die Langspielplatte oder später die CD zu kaufen und das Dekor des Covers sich anzuschauen und so weiter, dass man vom Streaming völlig überrollt wurde. Das haben wir jetzt als negatives Beispiel und können damit umgehen. Ich glaube, diese Vorstellung, dass man ein Objekt vor dem Kauf im Original sehen muss, ist eine tolle. Und Kunstsammeln ist ja auch ein Hobby, was Spaß macht und was eben um den authentischen Genuss von Kunst sich dreht. Aber die Idee, dass man zu allem hingehen kann, um es anzuschauen, ist natürlich eine Idee von Menschen, die in entweder einer kleinräumigen Regionen leben, wie Europa oder in großen Metropolen. Und wenn man jetzt überlegt, die neuen Nachfrager leben möglicherweise in einer chinesischen Millionenstadt und der Ort der Messe oder der Ort der Auktion liegt 5 Flugstunden entfernt, dann macht man diese Reise nicht für etwas, was vielleicht 20.000 US-Dollar wert ist. Und so wie sich die Nachfrageseite verändert hat und sich weiter verändern wird, werden sich diese Strukturen anpassen. Also die Frage, wer kann noch selbst ins Auktionshaus gehen, um sich das Objekt vorher anzuschauen, die hat sich mit der Veränderung des Klientels auch verändert.
Dirk Boll, einer der Präsidenten bei Christie's, über den Kunsthandel und das Krisenjahr 2020. Auch für die Museen, die Künstler, die großen Kunstschauen war es ein ziemlich desaströses Jahr. Über die Maßnahmen gegen die Pandemie hinaus zeigte sich dieses Kunstjahr aber auch an anderer Stelle krisenhaft. Darüber konnte ich vor der Sendung mit dem Kunstexperten der Zeit, Hanno Rauterberg, sprechen. Die Frage, wie divers die Kunst ist, wie divers der Kanon und die Institutionen, das hat ja im Prinzip alle Kultursparten beschäftigt. Die Kunst in diesem Jahr besonders?
Es hat die Kunstwelt tatsächlich sehr beschäftigt und die Black Lives Matter-Bewegung ist gleich in mehreren Umfragen, wer denn im vergangenen Jahr eigentlich besonders einflussreich war in der Kunstwelt, an Platz 1 gehoben worden. Also eine Bewegung, die eigentlich eine sozial-aktivistische, politische Bewegung ist, wurde als besonders anregend, inspirierend und einflussreich gekennzeichnet. Das hat, glaube ich, in Deutschland zumindest noch nicht dazu geführt, dass man sich weiter in den Institutionen geöffnet hätte und mehr Menschen eingestellt würden, die sowas wie einen Migrationshintergrund mitbringen. Also wenn man überlegt, dass ein Viertel der Menschen in Deutschland so einen Hintergrund hat, dann spiegelt sich das nicht wieder in der Galerien- und in der Kunsthallenwelt. Aber ohnehin ist diese Frage nach dem Kanon eine Frage, die uns noch sehr lange beschäftigen wird. Denn auf der einen Seite pochen immer mehr Museen darauf, dass so ein Wert wie Inklusion ganz zentral sein soll bei der Sammlertätigkeit. Gleichzeitig ist natürlich allen bewusst, dass Museen nicht Orte der sozialen Gerechtigkeit sind oder Orte, die wie ein Parlament funktionieren, wo man das Gefühl hat, alle Bevölkerungsgruppen sollten sich doch gleichmäßig vertreten sehen. Sondern es geht ja primär darum, was wird an Kunstwerken produziert und wie entwickelt sich die Kunst nach ihren eigenen Gesetzen. Sicherlich spielen da immer die politischen und die sozialen Fragen mit hinein. Und es braucht auch immer wieder die Diskussion über den Kanon, was gilt jetzt als besonders wertvoll. Aber zu glauben, es müssten jetzt alle ethnischen Gruppen auch vertreten sein im Museum, nur weil sie eben als Minderheit bislang vielleicht übersehen worden sind, führt möglicherweise dazu, dass weniger über die Kunst als eben über soziale Fragen diskutiert worden ist. Und da fühlt sich dann, glaube ich, oder muss sich fast jedes Museum überfordert fühlen, weil es eben eigentlich der Kunst und nicht der Sozialpolitik gewidmet ist. Also Sie sehen es schon, da gibt es ganz viele aporetische Konflikte, die uns noch lange beschäftigen werden müssen.
Es war ja eben auch von Cancel Culture die Rede. Ausstellungen wurden zum Beispiel vorschnell abgesagt, wie die Retrospektive des Malers Philipp Gasten, weil er eine Ku Klux Klan-Figur gemalt hatte oder mehrere Denkmäler wurden gestürzt. Wie viel Moral verträgt denn die Kunst?
Ich glaube, viele Dinge waren überfällig und viele Aktionen sind auch wichtig, weil sie ja so ein Zeichen gesetzt haben, weil es deutlich wurde, hier muss jetzt was passieren. Auch wenn ich immer diese Art von Denkmalstürze problematisch finde, in der Hinsicht, dass dann das Denkmal ja auch weg ist und damit auch die Aufregung oft um solche Figuren, die dort gewürdigt werden, verschwindet. Dennoch ist natürlich jede Zeit berechtigt, neu darüber nachzudenken, was in den Häusern, was in den Museen, was im öffentlichen Raum zu sehen sein soll. Aber es ist schon interessant, dass der Begriff Cancel Culture in diesem Jahr richtig Karriere gemacht hat. Es gab den zwar vorher schon, aber ich glaube, in diesem Jahr, in dem so viel anderes auch gecancelt worden ist, also Reisen zum Beispiel, Veranstaltungen jeglicher Art, hat man plötzlich den Eindruck, das greift jetzt hier auch ganz gut. In Deutschland gab es auch einige Ausstellungen, die zumindest verschoben oder auch abgesagt werden mussten, zum Beispiel eine Ausstellung von John Raffman im Kunstverein in Hannover. Und Raffman war vorgeworfen worden in den sozialen Medien, er habe sich Frauen gegenüber feindlich oder abwertend oder auch gewalttätig verhalten. Und diese Vorwürfe sind nie richtig überprüft worden, wenn ich das richtig weiß. Trotzdem sah sich der Kunstverein gezwungen, diese Ausstellung dann zunächst einmal abzusagen.
Ein anderes wichtiges Thema war der Zusammenhang zwischen Kunst und Klimawandel, der durch Corona sicherlich nochmal verstärkt wurde. War das Jahr 2020 mit vielfach erzwungenen Schließungen und Stillstand hier auch ein Beschleuniger?
Ich glaube, dass auch da die Kunstwelt eigentlich sehr spät dran ist. Also es gibt zumindest in den Sammlerkreisen, in den Kreisen global agierender Galeristen viele, die quasi permanent unterwegs sind, auch große global bedeutsame Künstler, die immer zu im Flugzeug sitzen. Es gibt die großen Ausstellungen, sei es die Documenta in Kassel oder die Biennale in Venedig, wo sich quasi die halbe bedeutende oder sich bedeutsam fühlende Kunstwelt zusammenströmt. Und da werden natürlich unglaubliche Treibhausmengen produziert bei solchen Gelegenheiten. Und da merke ich schon, da gibt es so ein leichtes Umdenken, auch bei einigen führenden Kuratorenköpfen wie Hans-Ulrich Obrist, der, glaube ich, zu den absoluten Vielreisenden gehörte, bislang zumindest. Da merkt man jetzt plötzlich so einen gewissen Skrupel, ob das nicht doch wiederkehrt dann im nächsten Jahr, wenn alle geimpft sind. Ich vermute doch eher schon, dieses Bedürfnis nach Nähe, nach Austausch, nach Intensität am Ort, dieses Bedürfnis ist doch riesig. Aber dass die Großausstellung als solche, als Format ausgestorben wäre oder aussterben würde, das würde ich doch stark bezweifeln.
In Berlin hat sich ja dieses Jahr einiges konzentriert. Fangen wir mal bei den Sammlern an. Warum waren die so unzufrieden, dass sie gleich wie Friedrich Christian Flick ihre Sammlung der Gegenwartskunst aus den staatlichen Museen in Berlin abgezogen haben?
Ja, in der ersten Jahreshälfte war tatsächlich viel von der Sammlerflucht die Rede, hatte unterschiedliche Hintergründe. Und bei Flick muss man sagen, es ist doch auch zu einem großen Teil die politische Sphäre, die da recht verantwortungslos, muss man fast sagen, gehandelt hat, weil die Rieckhallen, ein großer Trakt hinter dem Museum Hamburger Bahnhof, nicht im Besitz des Staates oder der Stadt Berlin gewesen ist, was die wenigsten wussten. Und jetzt plant dort ein Investor, was Investoren halt so tun. Er will da irgendwelche Wohnungen oder Gewerbegebiete anlegen und da müssen die Rieckhallen eben weg. Und entsprechend hat dann der Großsammler Flick entschieden, tja, wenn jetzt meine Sammlung nur noch in ganz kleinen Teilen überhaupt in Berlin gezeigt werden kann, dann kann ich sie doch ebenso gut wieder mit nach Zürich nehmen. Da merkt man doch, dass es größeres Engagement der politischen Seite gebraucht hätte. Aber das galt dann offensichtlich anderen Großprojekten wie dem Humboldt-Forum oder dem Museum für der Moderne, das am Kemperplatz im Kulturforum entstehen soll. Also war man offensichtlich nicht konzentriert genug oder hat nicht genug Umschau walten lassen.
Das ist ja eine ganz interessante Sache, dass die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, zu der auch der Hamburger Bahnhof gehört, sich offenbar mehr auf diese Prestigeprojekte wie das Humboldt-Forum konzentriert hat und vielleicht könnte man sagen, die Basis ein wenig vernachlässigt hat. Es war ja ohnehin auch doch krisenhaftes Jahr für die Stiftung Preußischer Kulturbesitz.
Ja, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz wurde evaluiert während der letzten 2 Jahre vom Wissenschaftsrat. Und heraus kam tatsächlich die Empfehlung, doch diese Stiftung nicht nur zu reformieren, sondern geradezu zu zerlegen und in mehrere Teile aufzuspalten, weil man gesagt hat, so wie die im Moment ist, ein riesiger Apparat, erweist sich das doch als weitgehend dysfunktional, weil die einzelnen Bibliotheken und Ausstellungshäuser und was nicht alles dazugehört, doch kaum autonom handeln können. Wenn man sich anschaut, wie wenige Besucher die Berliner Museen haben, so rund 4 Millionen, während der Louvre in Paris alleine mehr als doppelt so viele Besucher anzieht, dann merkt man schon, irgendwas stimmt da offensichtlich nicht.
Hanno Rauterberg, Autor und Kunstexperte bei der Zeit, mit einem Rückblick auf das Jahr 2020, in dem es in den Museen ziemlich still war. Und Stille ist ein Begriff, der das Jahr mit Lockdowns, Homeoffice und sozialer Distanzierung insgesamt kennzeichnet. Wie viel Schweigen der Kultur und der Gesellschaft gut tut, darüber habe ich mit dem Schriftsteller Lukas Bärfuß gesprochen, der vielfach auch für das Theater gearbeitet hat, der sich regelmäßig in gesellschaftspolitische Debatten einmischt und dessen jüngster Essayband Die Krone der Schöpfung gerade erschienen ist. Ist es eigentlich die Aufgabe eines Intellektuellen, sich in Krisenzeiten einzumischen?
Es ist, glaube ich, die Aufgabe von uns allen als aufgeklärte Staatsbürger an einem reichen kritischen Diskurs in der Öffentlichkeit teilzunehmen. ich bin nicht der Meinung, dass das irgendein Privileg oder auch eine besondere Aufgabe jetzt nur der Intellektuellen sein müsste, überhaupt nicht. Gerade die Regierungen brauchen in solchen Zeiten auch das Korrektiv einer Öffentlichkeit und es ist niemandem gedient, wenn wir schweigen.
Haben Sie das Gefühl, dass zu viel geschwiegen wird, gerade was die Pandemie angeht, die so große Veränderungen mit Einschränkung der Grundrechte mit sich gebracht hat?
Also grundsätzlich habe ich eigentlich immer noch das Gefühl, dass die Meinungen sehr kontrovers ausgetauscht werden. Was mir manchmal ein bisschen Sorge macht, ist, ob das auch in die Institutionen gelangt. Ich habe manchmal den Eindruck, dass in den Parlamenten nicht mehr richtig gestritten wird. Und das betrifft die Schweiz ganz bestimmt. Es scheint mir aber auch in Deutschland ein bisschen der Fall zu sein.
Sie können ja nach wie vor schreiben. Das ist etwas, wo Sie wahrscheinlich nicht eingeschränkt sind. Aber Arbeit am Theater zum Beispiel mit Publikum, das ist zurzeit weder in der Schweiz noch in Deutschland möglich. Wie schwer wiegt denn dieses Schweigen?
Ja, das ist natürlich grässlich, das ist furchtbar. Das ist nicht nur aus kulturellen Gründen schlimm, sondern natürlich auch, weil es ganz viele Menschen gibt, die ihrer Arbeit nicht mehr nachgehen können. Und ich bin schon sehr erstaunt mit wie leichter Hand gerade auch in meinem Land, in der Schweiz, die Theater geschlossen werden. Also man hat sich da eigentlich niemals die Frage gestellt, was das für Wirkungen hat auf die Öffentlichkeit. Und ich hatte manchmal auch ein bisschen das Gefühl, dass da die Theater fast ein bisschen zu solidarisch waren und ein bisschen zu wenig auf ihr eigenes Interesse gepocht haben und zu wenig darauf hingewiesen haben, dass Theater nicht einfach irgendetwas ist, das der Unterhaltung dient, sondern eine existenzielle Bedeutung hat für die Gesellschaft. Und ich bin dann schon sehr froh, wenn in einigen Monaten wir dann diese Pandemie hinter uns haben und wir unsere Arbeit wieder aufnehmen können. Auch natürlich die Arbeit an der Öffentlichkeit und im Dienste dieser Öffentlichkeit. Weil das machen Theater die ganze Zeit. Das sind Diskursmaschinen, es sind Öffentlichkeitsmaschinen. Und das brauchen wir gerade jetzt in Zeiten dieser großen Umbrüche, technologische Umbrüche, soziologische, politische Umbrüche, ganz, ganz dringend.
In Ihrer Rede zum Büchnerpreis, der Ihnen letztes Jahr verliehen wurde, da haben Sie betont, wie wichtig es sei, über die Vergangenheit, speziell über den Nationalsozialismus und den Holocaust, eben nicht zu schweigen. Mit Blick auf die Gegenwart, worüber sollte mehr gesprochen und vielleicht sogar auch gestritten werden?
Ja, das ist für die Gegenwart immer schwieriger zu benennen als tatsächlich für die Vergangenheit. Man hat doch eine gewisse Blindheit der Gegenwart gegenüber. Was mir mit Blick auf Deutschland immer wieder auffällt, ist, in diesem Zusammenhang spiele ich oft ein Spiel und das ist ein Rätsel, nämlich wie viele Parteivorsitzende hatte die CDU zwischen 1973 und 2018? Es waren 3, wobei einer gerade mal 2 Jahre am Ruder war. Das heißt, es gibt, ich will nicht sagen ein Demokratiedefizit, aber es gibt meiner Ansicht nach zu wenig Wechsel in diesen Gremien. Und im Blick auf die kommenden Bundestagswahlen, die es ja auch noch gibt im nächsten Jahr, scheint mir die Frage nach der Verteilung der Macht und nach dem Wechsel in der Macht scheint mir einfach eine dringende zu sein. Ich stelle auch fest, dass die CDU seit, ich glaube, 2003 beständig Wähleranteile verloren hat, mit einer Ausnahme, nämlich 2013, wenn ich richtig liege, und trotzdem immer an der Macht war. Und das scheint mir demokratiepolitisch keine gute Entwicklung zu sein. Und darüber, finde ich, müsste es eine breitere und auch ein bisschen eine weniger aggressive Diskussion geben.
Müsste es auch in moralischen Fragen eine weniger aggressive Diskussion geben? Das ist ja etwas, womit wir uns dieses Jahr vielleicht doch noch mal zugespitzter auseinandergesetzt haben, dass gerade in moralischen Fragen eben eigentlich nicht mehr gestritten wird, sondern vielleicht auch tatsächlich oft geschwiegen wird, um einem Streit, um einem Dialog aus dem Weg zu gehen.
Ja, das mag sein. Ich glaube, man hat einfach auch jetzt durch den technologischen Wandel und durch die neue Struktur der Öffentlichkeit die Erfahrung gemacht, dass der öffentliche Diskurs nicht wirklich ein Ponyhof ist, wenn Sie so wollen. Da braucht es doch eine gewisse Konstitution und braucht es auch eine gewisse Härte gegenüber sich selbst. Und wenn das dann zu viel wert, zieht man sich gerne zurück. Wir haben auf der anderen Seite eine unglaubliche Demokratisierung erlebt durch die sozialen Medien im öffentlichen Diskurs. Jeder kann sich ja zu jedem Zeitpunkt frei äußern und das scheint mir ein großer Fortschritt zu sein. Auf der anderen Seite gibt es bei den sozialen Medien keine Redaktionen, es gibt auch keine Kuratierung, das heißt, es gibt keine vorhergehende Diskussion über die Inhalte, die man da teilt. Das heißt, man veröffentlicht und ist gleich mit dem Echo von potenziell Millionen Menschen konfrontiert. Und da stellen dann manche Beiträgerinnen und Beiträger fest, dass das nicht unbedingt angenehm ist. Ich muss Ihnen auch sagen, es war nie angenehm für mich, auch nicht in der Öffentlichkeit zu stehen. Das ist nicht etwas, das ohne große Kritik und auch persönliche Kritik abgeht. Deshalb glaube ich nicht, dass wir dazu empfindlich sein sollten. Allerdings muss ich auch sagen, dass ich weiß bin und ein Mann bin und schon deshalb in einer Position bin, wo ich nicht aus identitätspolitischen Gründen in der Regel angegriffen werde, sondern meistens inhaltlich. Wenn man eine andere Hautfarbe und ein anderes Geschlecht hat, dann hat man bestimmt noch andere Erfahrungen.
Der Schweizer Schriftsteller Lukas Bärfuß über stille Schweigen und Echos, nicht nur in Pandemiezeiten. Dass die Theater zurzeit in Deutschland stillstehen, bedeutet nicht, dass nicht gearbeitet würde. Spielpläne müssen erstellt werden, Verwaltungsarbeit fällt an und auch Personalpolitik. Die wird mitunter lautstark in die Öffentlichkeit getragen, wie vor ein paar Jahren die Ablösung von Frank Castorf an der Berliner Volksbühne oder aktuell die Personalie Birgit Meyer an der Kölner Oper. Im Fachjargon redet man bei der Suche nach neuer Führung dann gerne vom Intendantenkarussell.
Endlich mal erklärt.
Und was das heißen soll und wer dieses Intendantenkarussell in Schwung bringt, darüber klärt jetzt unser Opernkritiker Uwe Friedrich auf. Herr Friedrich, Karussell klingt lustig, klingt nach Schwindel und wenn einmal in Fahrt, dann kann man nicht mehr einsteigen. Wo ist da eigentlich genau der Bezug zur Leitungsfunktion an Opern und Theatern?
Es bezieht sich eher auf die Beobachterperspektive. Also wenn man lange genug vor so einem Nostalgie-Karussell wie bei Mary Poppins steht, dann kommen eben dieselben Pferdchen immer wieder vorbei. Und so ist es da auch bei denen, die so für potenzielles Intendantenmaterial gehalten werden oder schon mal Intendant waren. Paradebeispiel ist so jemand wie Jürgen Flimm, der fing an als Oberspielleiter in Mannheim, wurde dann Schauspielintendant in Köln, ganz hervorragend. Da habe ich ihn erlebt, als ich anfing, ins Theater zu gehen. Dann ging er als Schauspielintendant nach Hamburg. Dann wurde er Ruhrtriennale-Chef. Dann wurde er Salzburger Festspielchef. Dann wurde er Intendant der Berliner Staatsoper, wo ich jetzt sagen würde, das war schon ein bisschen spät für ihn. Also dieser Name oder andere, Serge Dorny, Intendant in Lyon, war im Gespräch für Dresden, wird jetzt die Bayerische Staatsoper übernehmen. Also hat man so seine Namen im Büchlein und die tauchen verlässlich immer wieder auf. Wenn man auf diesem Karussell einmal drauf ist, muss man sich schon anstrengen, wieder runterzukommen. Und selbst bei Intendanten, es gibt ja aktuell so ein, zwei Fälle, die im Gerede sind, wo der Vertrag nicht verlängert wird, die kommen dann mal so kurz ins Abklingbecken. Da würde ich noch keine Wetten halten, dass wir denen nicht auch in der Zukunft wieder begegnen.
Das klingt doch alles relativ undurchsichtig, aber Transparenz wird immer häufiger durch eine sogenannte Findungskommission versprochen. Funktioniert das denn?
Die Findungskommissionen sind auch ein problematisches Modell. Da machen sich viele Politiker einen schlanken Fuß, die sich für nicht so ganz fachfest halten und lieber die Verantwortung für die Entscheidung abgeben wollen. In diesen Findungskommissionen sitzen dann nämlich auch immer wieder dieselben Leute. Das sind gerne Intendanten, Dramaturgen von Opernhäusern, von Theatern, mitunter auch mal ein Kritiker. Die kennen sich dann alle, die duzen sich auch häufig. Und haben mitunter auch tolle Vorschläge. Ganz klar, es gibt sehr gute Intendantinnen und Intendanten, die dann neu auf den Markt kommen. Aber oft sind es eben Freunde, frühere Assistenten, Bekannte, die dann mal wieder auf einen Posten geschoben werden. Und das Ganze findet dann eben doch häufig im Hinterzimmer statt. Und bei so ganz spektakulären Berufungen fragt man sich doch manchmal, gibt es in dieser Stadt kein Telefon? Können die nicht mal anrufen in dem Theater, wo dieser Intendant vorher war und was da für verbrannte Erde hinterlassen wurde und für fürchterliche Arbeitsbedingungen? Also manchmal wundert man sich, manchmal ist man auch sehr erfreut, wer da berufen wird.
Jetzt sind Intendanten in der Tat meistens männlich, immer noch. Ist es auch ein männliches Phänomen?
Da ist eine Menge Männergegockel und Männerbündelei dabei, gar keine Frage. Es gibt dann immer mal wieder ganz tolle Ausnahmen wie Laura Berman in Hannover, Intendantin seit einiger Zeit. Die hat da ein Team um sich geschart von richtig tollen Leuten. Und da wird auch gemeinsam entschieden, das ist für mich persönlich im Moment das am besten geführte Opernhaus, vielleicht gerade, weil es kein Mann ist. Es gibt natürlich auch kompetente Männer, keine Frage. Aber es scheint so zu sein, dass Frauen in Führungspositionen häufig, sagt mir, wir fallen auch Gegenbeispiele ein, häufig einen anderen Leitungsstil pflegen.
Das klingt ja insgesamt doch nach eingeschworener Gemeinschaft und einem deutlichen Hierarchiegefälle. Geht es denn eigentlich ohne?
Das ist im Moment ja so ein bisschen die Gretchenfrage. Das Intendantenmodell des sogenannten Alleinherrschers wird immer wieder in Frage gestellt. Ich bin eigentlich schon ein Fan davon, dass es klare Hierarchien gibt, dass dann einer oder eine wirklich den Hut auf hat, wenn es schief geht, auch die Verantwortung übernimmt, statt dass in so WG-Küchen-Mentalität 20 Leute am Tisch sitzen, das ausdiskutieren, bis jeder irgendwie halb glücklich ist, aber niemand ist wirklich zuständig. Das kann auch nicht die Lösung sein. Dann lieber eine kompetente Intendantin, ein kompetenter Intendant.
Endlich mal erklärt Uwe Friedrich über das Intendantenkarussell an Opern und Theatern. Und die Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske, die beginnen mit der Würdigung eines ungewöhnlichen Mannes.
Was manche Schülerinnen und Schüler zur Verzweiflung treibt, das hat diesen Mann begeistert. Die Rede ist von Latein.
Latein ist viel klarer, viel deutlicher. All dieses Muschmasch, nur ein Blablabla in den heutigen Sprachen. Die Logik und so weiter, die Satzbau, wie kann man das aussprechen? So wunderbar. Wir haben das sofort bemerkt, no? Aber das war ein Wunder für mich. Aber das ist so bezaubernd, das ist so interessant, das ist so unglaublich.
Der begeisterte Reginald Foster, der langjährige Lateinschreiber des Papstes, ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Die Aufgabe des US-Amerikaners war es, Urkunden des Vatikans ins Lateinische zu übersetzen, päpstliche Enzyklika, Bischofsernennungen sowie Selig- und Heiligsprechungen. Und Foster machte das für insgesamt 4 Päpste. Bekannt war der Ordensmann für sein schlichtes Auftreten auch. In seinem blauen Anorak und blauen Hosen soll er im Vatikan schon mal mit einem Monteur verwechselt worden sein. Einen Namen machte er sich mit seinen Lateinkursen. Erst an der päpstlichen Universität Gregoriana und später an seiner eigenen Academia Romae Latinitatis. Dabei hat er Latein immer als lebendige Sprache betrachtet. So arbeitete Reginald Foster auch an einem Wörterbuch mit, in dem moderne Begriffe ins Lateinische übertragen werden. Computer heißt dort Instrumentum Computatorium und sogar der Kurznachrichtendienst Twitter hat es ins Lexikon geschafft als Brevi Loquentia. Der Deutsche Kulturrat hat das Jahr 2020 wegen der Corona-Pandemie als ein rabenschwarzes Kulturjahr bezeichnet. Seit 10 Monaten seien wichtige Teile des Kulturbereichs im Lockdown, erklärte der Rat heute, und davon seien nicht nur die Einrichtungen und die Kulturschaffenden betroffen, sondern auch viele Kulturliebhaber. An die Bundesregierung appellierte der Spitzenverband der Bundeskulturverbände, die Arbeitslosenversicherung für Selbstständige umgehend zu reformieren. Darüber hinaus forderte er für rund 260.000 Unternehmen der Kultur- und Kreativwirtschaft weitere konkrete Hilfsmaßnahmen des Bundes. Altmodisch und verstaubt war gestern, die alte Kulturtechnik des Strickens liegt jetzt wieder im Trend. Wer hätte das gedacht? Dafür gibt es eine Reihe von Gründen, auch Corona. Und das neue Stricken geht jetzt, wie man hört, auch in Richtung Kunst. So ist von Strickdesignern die Rede, die immer wildere Muster kreieren.
Die Kulturmeldung mit Doris Schäfer-Noske. In Belarus wurde heute wieder demonstriert und in Deutschland haben die ersten Impfungen gegen Covid-19 begonnen. Mehr in den Informationen am Abend mit meiner Kollegin Petra Enzminger. Ich bin Anja Reinhardt, danke fürs Zuhören und noch einen schönen Sonntagabend.